Wer macht denn sowas? Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Wer macht denn sowas? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns auf der Reise zu den einzelnen Handwerksberufen der Oberlausitz begleitet. An meiner Seite ist heute mal wieder die Jasmin.
Und wir sind heute bei den Orgelbauer Eule in Bautzen. Und das ist eine Firma mit über 40 Mitarbeitern und sie zählt zu den größten Orgelbaufirmen in ganz Europa. Anwesend sind ebenfalls Tobias, Annegret und Gerwal, die Azubis der Firma.
Wollt ihr euch kurz noch vorstellen, welchen Lehrjahr seid ihr? Wie alt seid ihr?
Ja, also ich bin Tobias, ich bin jetzt 19 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Lehrjahr.
Ich bin Annegret, ich werde bald 22 Jahre alt und bin im dritten Lehrjahr.
Ich bin Gerwal, 22 und im zweiten Lehrjahr.
Super, es ist ja ein Novum für uns, dass hier drei Azubis quasi sitzen. Und ihr habt gestern davon erfahren, dass ihr es machen sollt, dürft. Wie auch immer, schön, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ich möchte Orgelbauerin, ich möchte Orgelbauer werden?
Ja, bei mir war es ein bisschen verrückt. Ich habe mir Klavier selber mal beigebracht und hat die Kantorin irgendwann mal dummerweise zugehört und fand das nicht so lustig und meinte, das können wir nicht so lassen. Und nach einem Jahr Klavierunterricht meinte sie, ich setze dich an die Orgel. Und da war für mich ein großer Traum geboren und den ich bis heute immer noch liebe und hege und pflege. Und dann musste ich schulmäßig drei Praktikas machen und sie hatte gute Beziehungen nach Bautzen. Ja, so kam das.
Bei mir kam es auch eher so in der 9. Klasse, dass man sich erstmal Gedanken über Berufe gemacht hat und ein Praktikum absolvieren sollte. Da war ich in Dresden bei der Triole, so ein Blasinstrumentenreparaturservice. Und das hat mir sehr gefallen, einfach dieses gemütlich da, also gemütlich. Man sitzt halt da und tiftelt ein bisschen vor sich hin und habe den dann erstmal ein bisschen vergessen, diesen Berufswunsch. Kam dann in der 12. Klasse wieder auf zurück, habe verschiedene Praktika, Betriebsführungen gemacht bei Blasinstrumentenbauern, bei Klavierbauern, Geigen, Gitarrenbauern, alles mal so ein bisschen durchprobiert und Orgelbau war dann das, was irgendwie alles zusammengebracht hat, alle Materialien und was auch irgendwie am meisten Spaß gemacht hat, weil es so außergewöhnlich ist, so viel bietet.
Und bei dir, Gerwal?
Also ich habe erst ein Studium angefangen, zwei Semester durchgehalten und dann war für mich klar, dass ich eine Ausbildung machen muss. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und dann wollte ich was Interessantes machen, weil man muss 8 Stunden arbeiten. Wenn man 8 Stunden arbeitet, dann muss man gucken, dass man diese große Zeit im Tag, dass man da auch was macht, was einem wirklich Spaß macht, was vielfältig ist. Und dann wollte ich was Musikinstrumentenbaumäßiges machen. Und da waren für mich zwei Möglichkeiten, Klavier oder Orgelbauer. Und Orgelbauer sind Bautzen, also näher dran. Und dann den letzten Schritt hat dann meine Mutter gemacht. Die hat mir einen kleinen Schubs gegeben und damit war das dann klar.
Du hast gerade gesagt, näher dran. Ihr seid ja nicht alle aus Bautzen. Ne? Du zum Beispiel, du bist ja extra hergekommen, Tobias, für die Ausbildung, weil es so ein Traumberuf für dich war? Oder?
Ja, es hat, muss man einfach so sagen, Liebe auf den ersten Blick. Und die hat sowas von gesessen. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du das machen möchtest, dann bitte mach das. Wenn es dich glücklich macht, dann...
Okay, das heißt, du wohnst jetzt hier in einer eigenen Wohnung schon?
Ja, 1,5 Raum, ne?
Okay, cool. Und wie war das bei euch? Weil du hast in Halle, Gerwal, du hast in Halle das Studium gemacht. Bist du nach Halle gezogen? Kommst du eigentlich von hier?
Ja, ich bin nach Halle gezogen und dann wieder zurück. Also ich komme von Krostau, wir haben eine Silbermann-Orgel bei uns stehen.
Gibt es ein Autobahnschild?
Ja, es gibt jetzt ein Autobahnschild. Die ist restauriert worden von Eule, hier vor ein paar Jahren. Und die spielt auch sehr schön.
Wenn wir gerade beim Thema sind, möchtet ihr perspektivisch auch hier bleiben? Also ihr seid jetzt Auszubildende. Wie sieht das aus? Werdet ihr übernommen? Habt ihr da schon mal irgendwie eine Perspektive bekommen sozusagen?
Also ich glaube schon, dass Euler ausbildet, um zu übernehmen.
Ja.
Natürlich werden da jetzt noch irgendwelche Versprechungen gemacht, die dann vielleicht nicht gehalten werden. Aber ich glaube schon, dass man die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Nach den 3,5 Jahren hat man noch nicht alles gesehen und noch nicht alles gelernt. Deswegen ist es Perspektive eigentlich schon wichtig, dass man noch eine Weile da ist und noch mehr lernt.
Könnt ihr vielleicht ganz kurz nochmal umreißen, was Jasmin vorhin schon angefangen hat, wo wir hier sind, was Eule Orgelbau ausmacht? Genau, Jasmin hat ja schon gesagt, einer der größten Orgelbauer in ganz Europa. Ihr habt vorhin gesagt, der zweitgrößte in Deutschland.
Ja.
Was muss man wissen?
das Außergewöhnliche an Eule ist einfach, dass wir nicht in so einem Industrieviertel sind, sondern wir sind eigentlich wirklich in der Stadt drin. Von der Straße sieht man nur die Hermann-Eule-Villa, kommt hinten in den Hof rein und ist einfach noch eine riesige Firma hinten dran. Also riesig, wir haben 40 Mitarbeiter. Wir sagen immer so schön, wir sind eine große Familie. Projektmäßig sind wir eigentlich auch gut unterwegs. Wir haben viele Neubauten, was im Orgelbau nicht so selbstverständlich ist. Viele haben nur Restaurierung oder Wartung. Wir bauen viel neu und auch international. Und das ist das, was auch viel Spaß macht, weil man viel rumkommt.
Du hast gerade gesagt, international. Gibt es da Highlights? An was könnt ihr euch erinnern? Was ist hängen geblieben? Wo international, wo baut ihr? Wo schickt ihr eure Orgeln hin?
Ja, also beispielsweise jetzt nach Xi'an, beispielsweise in China oder auch Richtung Moskau, Richtung Russland auf jeden Fall. Wo genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Moskau auch.
Ja, gut,
Petersburg, halt Moskau.
Ja, aber auch nach Norwegen oder
Polen. Durch die DDR-Zeiten hatten wir guten Kontakt nach Polen und Ungarn, dass dort auch viele Eule-Orgeln rumstehen.
Und da seid ihr auch immer involviert sozusagen in solche internationalen Projekte?
Ja, also jein. Es kommt halt drauf an, wer für dieses Projekt eingeteilt ist. Dadurch, dass wir eine große Firma sind, werden da wie Gruppen unterteilt. Und dann kann es halt sein, dass du zwar an dem Projekt baust, aber nicht auf Montage dorthin fährst. Das ist dann immer durchmischt.
Okay.
Das heißt, du hast Gruppenarbeit gerade genannt. Das heißt, ihr arbeitet immer zu wie viel an einem Projekt und für wie lange ungefähr?
Das kann man nicht sagen.
Kann man so pauschal nicht sagen.
Na, es sind so, ein Montageteam ist so 4 bis 5 Leute.
Ja, die dann rausfahren und aufbauen.
Und die anderen, je nachdem, wie viele Arbeiter gerade da sind, wie schnell es fertig werden muss. Also
wie viele manchmal Projekte parallel laufen?
Manchmal hat man ein Projekt, wo dann eine Deadline da ist, die man einhalten soll. Und dann wird sich sehr bemüht, dass man ordentlich und auch Druck aufgebaut und dann guckt. Also meistens sind dann die LKWs die dann wirklich Druck ausüben, wenn es dann heißt.
Genau, die dann draußen stehen und mit den Füßen dämmern.
Dann war es Montag, sollte ein LKW kommen, dann haben sie gesagt Dienstag. Und dann haben wir am Rasterbrettchen eingeraspelt und haben uns sehr beeilt.
Ja, also gestern war der LKW da.
Ja.
Montag hieß es, ach ja, übrigens, morgen kommt der LKW, ihr müsst mal das und das und das noch fertig machen. Und dann war wirklich, dass der LKW noch da stand und ich noch das letzte Rasterbrett lackiert habe. Ich weiß nur, was du in der Zeit gemacht hast, aber es war hektisch.
Du hast das lackiert, was ich vorher eingeraspelt habe.
Genau.
Ja, aber trotz alledem müsste ich auch hier nochmal sagen, das weiß ich noch bei der Vorstellung, wo ich hier die Firma als erstes Mal gesehen habe, hat der Chef uns einen Empfang genommen und hat zu mir und meinen Eltern gesagt, es gibt ein Leitthema bei uns in der Firma und das heißt Qualität vor Quantität.
Ja.
Und also auch da nochmal jetzt auch, weil ihr gerade von Druck geredet habt, ja, es ist Druck da, aber in gewissen Sachen muss man auch wirklich nicht nur auf den Millimeter, sondern auch noch einen Tacken mehr. Also
ich habe auch nicht das Gefühl, dass unter dem Druck, der aufgebaut wird, jetzt die Qualität leidet oder dass sich da viele Leute was draus machen.
Also wir haben auch oft genau das Gegenteil. Wir haben einen Tischler hinten, der heißt Herr Mihan und der gibt uns oft viel Zeit bei Sachen. Er sagt dann so und jetzt setzt du dich hin und zeichnest erstmal auf, wie die Verbindung ist. Mhm. Und dann zeichnen wir erstmal nur und wenn wir es falsch haben, dann hat er so Brettchen mit 3 Lagen und dann sollen wir es so hinlegen, bis es richtig passt. Das beste Beispiel, wenn man durchfräsen muss und einen Hut reinsetzen muss in eine Schlitz- und Zapfenverbindung. Und dann hat man erstmal eine halbe Stunde Denkarbeit, die ja natürlich nicht, also sie wird natürlich durch den Azubi-Vertrag abgedeckt, aber die der Firma ja jetzt nichts reinbringt, in dem Sinne.
Ja. Aber dadurch lernt man halt am meisten. Und das sollte ja auch nicht untergehen.
Wie sieht denn für euch so ein klassischer Tag hier in der Firma aus?
Ja, der klassische Tag beginnt, je nachdem, wer als erstes aufsteht und wer als letztes aufsteht. Also wir haben ja Kleidzeit von 6:30 bis 7. Bei mir, ich fange immer 6:30 an, weil ich die Zeit am Nachmittag gerne nutzen würde.
10:00.
Ja, also man kommt morgens auf Arbeit. Ich bin meistens ein bisschen eher, da kann ich ein bisschen in Ruhe noch Schriftkram machen oder so. Und dann fängt man irgendwann halt doch mal an zu arbeiten. Man muss es ja schließlich auch irgendwann. Und ja, Frühstück, man hofft natürlich irgendwann, dass auch die Frühstück- und Mittagspause ein bisschen schneller rankommt und nicht so schnell vergeht. Und der Feierabend natürlich auch. Ja.
Es klingt ja so, als würdest du gar nichts machen.
Ja, irgendwie schon.
Doch schon.
Also man kann jetzt halt nicht pauschal sagen, wie ein Arbeitstag aussieht, weil es so vielfältig ist. Mal sitzt man eine Woche da und macht irgendwelche Kleinteile, mal baut man innerhalb von einer Woche eine Orgel auf. Das ist halt sehr vielfältig.
Das und ist Orgelbauleben halt. Also ja, man weiß eigentlich nicht, man weiß nicht, was einem morgens erwartet.
Auf der Montage ist es dann nochmal anders. Wenn wir auf Montage fahren, dann kostet das ja, weil die Firma Übernachtung hat, die sie bezahlen muss. Und dann kann man damit rechnen, dass man so 10 Stunden arbeitet. Meistens aber dazugehörend dann auch noch 2 gute Pausen. 1 Stunde Mittag, 1 Stunde Kaffee. Das heißt, und man darf länger ausschlafen in der Regel, weil die Hotels 7 Frühstück machen. Das heißt, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Sonntags ist frei, samstags, je nachdem, manchmal einen halben Tag, manchmal gar nicht, manchmal den ganzen Tag arbeiten. Kommt aufs Projekt drauf an.
So als Azubi im ersten Lehrjahr, was ist so die allererste Aufgabe, die man bekommt? Ist man erstmal nur der Neue und muss Pfeifen reinigen das erste Halbjahr?
Also an meinem ersten Tag, nee, den ersten Tag streich mal raus, am zweiten Tag. Am zweiten Tag habe ich Schrauben sortiert. So nicht so spannend, aber dann kommt halt in den ersten 2-3 Wochen, dass man erstmal Holzarbeit macht, erstmal sägen lernen, hobeln lernen, das Grundlegende, was man als Handwerker einfach braucht.
Schwalbenschwanzverbindung.
Schwalbenschwanzverbindung?
Fangen wir mal mit Zinken an.
Das heißt eine Verbindung zwischen 2 Holzstücken.
Über eine Ecke.
Über eine Ecke.
Mhm. Ja, die hält ja ohne Leim, muss sie eigentlich halten, fest und geht dann eigentlich nur in eine Richtung raus zu lösen.
Vielleicht nochmal grundsätzlich zur Erklärung, Unterschied Orgel und Klavier. Ich meine, klar, eine Orgel steht in der Kirche und ist riesengroß, aber ist ja beides ein Tasteninstrument an sich, oder stimmt das nicht? Oder?
Eine Berufsschulenkollegin hatte ein gutes Zitat. Wir Orgelbauer bauen das Haus, die Klavierbauer bauen das Möbelstück, was drinsteht. Also kann man halt nicht vergleichen.
Was sagen dann die Kirchenbauer über euch?
Die was?
Ist denn die Kirchenbauer über euch dann dasselbe?
Wahrscheinlich schon. Ne?
Das Möbelstück baut.
Ja.
Aber auch vom Aufwand her. Wir bauen an so einer Orgel, die hat eine Planungszeit von einem Jahr.
Zwei Jahren teilweise.
Dann bauen wir daran, wenn wir effektiv bauen, mindestens ein halbes Jahr. Und Intonationen sind auch nochmal 1-2 Monate. Also das zieht sich schon, wenn man dann ein Klavier sieht, was dann mal schnell zusammengebaut ist.
Ein Klavier ist meistens eine Art Industrieprodukt, kann man sagen. Ein bisschen wie am Fließband könnte, oder? Ja, mit Stationen und Leute, die immer die gleichen Handgriffe machen. Außerdem ist ein Klavier ein Saiteninstrument und wir sind ein Pfeifeninstrument. Klavier arbeitet mit Hämmern, die eine Saite anschlagen, die dann schwingt. Und wir arbeiten mit Luft, die in eine Pfeife gedrückt wird und an einem Labium gebrochen und dadurch ein Ton entsteht.
Ich merke schon, da ist eine unterschwellige Abneigung gegen das Klavier.
Klavierbau. Nein. Also ich meine, 2 von uns spielen ja Klavier, so schlimm ist es also nicht. Nur
scherzhafte Rivalität.
Ja, irgendwie.
Man muss aber auch dazu sagen, wenn man die Geschichte mal kurz ins Auge nimmt, dann sind wir schon die Mutter des Instrumentes Klavier. Also wir haben schon, das Klavier ist eigentlich aus uns entstanden. Die Klavierbauer sagen dazu, es war ein Update, ich bin dann auch geteilter Meinung. Aber ja.
Nur kurz zur Info, 246 vor Christus wurde das erste Instrument gebaut, was einer Orgel ähnlich war.
Ja.
Das heißt, wir haben eine Geschichte von über 2000 Jahren hinter uns, ein Klavierbau nicht.
Ja. Kurz von Abneigung zu Liebe und Passion. Gerber hat gerade so schön gesagt, wir sind, also ihr könnt euch alle damit identifizieren. Was glaubt ihr denn, was muss ein Azubi mitbringen, dass der vielleicht zu euch passt? Ihr sagt, ihr seid eine große Familie, aber dass der auch zum Beruf passt und vielleicht irgendwann im zweiten Lehrjahr genau das Gleiche sagen kann, wir sind?
Ja, also ein Azubi, wenn er denn hier anfangen will, sollte jetzt mal erstmal schulischerweise gesehen, sollte natürlich Mathe und Physik jetzt nicht ganz aus der Welt geschafft haben. man sollte schon so grundlegende Dinge verstehen, was das angeht. Aber so vom Menschlichen her, er sollte offen für Neues sein, er sollte auch mal zufassen können, das ist wichtig. Wenn wir LKWs einladen, dann
8-Fuß-Kisten.
Ja, also.
Er sollte auch mitdenken können und umsichtig sein. Das ist das, was mir manchmal auffällt, woran es dann am ehesten noch bei Praktikanten scheitert, dass sie die Arbeit nicht sehen, die direkt vor ihm liegt.
Oder auch Gefahrenquellen, ganz doll.
Ja.
Wenn man irgendwelche Eisen über die Hobelbank drüber gucken lässt, dann ist halt fix mal, und die sind meistens bei uns sehr scharf. Also,
Musik ist wichtig. Also jemand, der das Instrument nicht schätzt, ich weiß nicht, ob der ein guter Orgelbauer werden kann. Man sollte wenigstens verstehen, was es bedeutet, Orgelbauer zu sein. Ja.
Das Problem ist, dass, weil wir halt mit Wind arbeiten, dass dann zum Beispiel Kanäle, wo der Wind durchfließt, müssen dicht sein. Und da ist, ich glaube, schon wichtig, dass die Orgelbauer schon ein bisschen penibel sind, dass dort eben kein Astloch durchguckt. Wobei vielleicht ein Tischler sagen würde, ach, das kaschieren wir und es sieht dann trotzdem schön aus. Aber bei uns geht es halt um Dichtigkeit und um Funktionalität und nicht zwangsläufig nur um die Optik.
Mhm. Annegret, du hast vorhin gesagt, zwei von euch können Klavier spielen. Das heißt, es ist keine Grundvoraussetzung, Orgelbauer zu werden, Tasteninstrument zu beherrschen?
Nee. Überhaupt nicht. Ich glaube nicht mal, dass Grundvoraussetzung ist, überhaupt was mit Musik zu tun zu haben. Allerdings kommt die Verbindung zu dem Beruf meistens über die Musik. Und deswegen gibt es da eine gute Quote an Musikern.
Und selbst wenn man jetzt in Musik nicht gerade gebildet sein sollte, was ja überhaupt nicht schlimm ist, hat ja jeder seine eigenen positiven und negativen Seiten, aber man lernt auf jeden Fall im ersten Lehrjahr, kriegt man in der Schule auf jeden Fall einen ordentlichen Crashkurs, was Notensystem und so angeht. Ja, also wir müssen auch Intervalle hören können, das gehört auch dazu, so Schwebungen. Wir müssen auch Stimmen auf Zeit und Prüfungen, also ja. Es wird einem beigebracht, ob man das will oder nicht.
Noch eine andere Voraussetzung, hinter euch hängen unfassbar viele Bilder von verschiedenen Orgeln, die ja eigentlich in der Kirche stehen. Muss man Christ sein und kirchlich sein, um hier angenommen zu werden?
Nein. Aber man sollte sich sehr dessen bewusst sein, wo man gerade ist. Also wenn ich jetzt gerade in einer katholischen Kirche stehe oder auch generell in Kirchen, dann sollte man sich wirklich sehr bewusst sein, was man macht und was man sagt und dass man jetzt, was weiß ich, nicht das Radio auf volle Lautstärke stellt, sondern wirklich auch dem Raum die Wertschätzung gibt, weil ist nun mal ein heiliger Raum, dem sollte man wirklich auch wenn man weltlich daherkommt.
Man sollte mit Respekt an die Sache rangehen.
Ich habe noch eine Frage notiert im Vorfeld. Viele Kirchenneubauten gibt es ja nicht, zumindest in Deutschland nicht. Habt ihr deswegen eher Restaurationsarbeiten an schon Bestandsorgeln zu tätigen? Oder?
Nein. Also es gibt vielleicht nicht ganz so viele, aber wir arbeiten ja deutschlandweit und weltweit. Das heißt, dadurch, dass wir eine größere Fläche haben, die wir bedienen, kommt es dann doch dazu, dass genug Neubauten da sind. Und dann gibt es auch Kirchen, wo hat man das Gefühl, wo haben sie das ganze Geld her? Mhm. Zum Beispiel eine katholische Kirche in Bayern, die hat ihre Hauptorgel restaurieren lassen von uns. Dann wollte sie noch eine Chororgel und ein Fernwerk, wo man sich fragt, warum sie das braucht. Weil die Chororgel war durchaus fähig, den ganzen Raum zu füllen mit Klang und allem drum und dran. Und dann noch ein 16-Fuß rein. Also
16-Fuß ist eine Pfeifenlänge.
Oh. Ein Fuß sind ca. 30 Zentimeter.
Okay.
Also, das ist 16 Fuß. 16 Fuß ist noch das kleinere von den großen Registern. Mhm.
Ja. Also da fragt man sich, warum sie es machen. Und dann kann man schon verstehen, dass genug Neubauten da sind, weil es mag vielleicht Kirchen geben, die nicht so viel brauchen, aber die es dann trotzdem machen. Also da ist es dann eher ein Problem, wenn die Fördergelder nicht da sind.
Und wir haben, wie gesagt, auch als große Firma das Glück, dass wir bei den Ausschreibungen meistens vorne liegen, weil wir halt auch Kapazität für große Orgeln haben. Ja.
Die sagen immer, Eule gibt die vernünftigsten, nicht die besten, nicht die günstigsten, nicht die teuersten, sondern immer so in der Mitte. Und ich war in Ludwigsburg in der Kirche und die haben durch eine andere Firma das machen lassen und haben dann gesagt, unsere Firma hat das realistischste Angebot gegeben.
Ja, aber man muss auch jetzt nochmal dazu sagen, weil ihr gerade von Neubau geredet habt, das ist schon ein großer Geschäftszweig von uns, aber ich glaube auch, was den Hauptteil ausmacht, sind Wartungen und Stimmtouren, wo man wirklich 14 Tage am Stück durch ganz Deutschland fährt und 14 Orgeln durchstimmt und guckt, dass alles da ist, alles wieder reguliert. Und das ist, glaube ich, schon so der größte Punkt, würde ich jetzt mal so gefühlt
sagen. Also finanziell macht das auf alle Fälle am meisten aus, weil Neubauten und auch Restaurierungen nicht zum Geldmachen da sind, sondern eher so, um sich einen Namen zu machen in der Szene.
Als Statement.
Wir haben ja gerade von Realität gesprochen. Wie schätzt ihr das ein? Also ihr seid ja immer in der Berufsschule vor Ort. Sind da alle noch, mit denen ihr angefangen habt, vor Ort? Oder gibt es wirklich Leute, die sagen, ich habe es angefangen, hat mir nicht gefallen? Oder ist da wirklich so ein harter Kern, der sagt, ich habe das gemacht und es hat mich überzeugt. Es ist ein wunderbar vielfältiger Beruf. Wie seht ihr das?
Naja, also es gibt schon Leute, die dann sagen ab der Hälfte so, nee, das war doch nicht meins. Ist gut, wenn sie es schon ab der Hälfte gemerkt haben. So muss die Firma dann nicht mehr so viel Geld investieren. Muss man auch dazu sagen, es kostet nun mal Geld, uns auszubilden. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich mache das jetzt und ich will das auch. Und ich will auch in dem Beruf bleiben. Mhm. Aber wir haben mal unseren Lehrer gefragt, wir sind jetzt beispielsweise in unserem Lehrjahr 50 Leute in zwei Klassen. auf ganz Deutschland gerechnet. Ja, jetzt kommt gleich die schöne Enttäuschung. Ich habe ihn dann gefragt, wie viele Leute da eigentlich bleiben. Das sind ein Drittel, das wären 16 Leute, das ist gerade einer pro Bundesland. Das ist dann, das tut schon richtig weh.
Es kommen aber auch Leute dazu.
Zwei Drittel wirklich unterstützt finanziell und auch die Ausbildung machen will. Und dann bringen sie einem nichts.
Ich habe es jetzt auch in der Klasse gemerkt, dass einfach viele, also es haben bei uns, abgesehen von einem, der später hinzukam und im nächsten Block gleich wieder weg war, haben alle durchgezogen. Aber die Fluktuationsrate ist einfach so groß, dass die auch gesagt haben, ja, ich habe das jetzt gemacht, ich habe eine Ausbildung in der Tasche, aber ich will noch studieren, ich will noch das und das machen. Die es eher so als Zwischenstation genommen haben, den Orgelbau.
Das Gute ist eben auch, wenn man Orgelbau lernt, hat man schon etwas sehr Spezifisches und kann halt sich, jetzt werden die Tischler mich gleich schlagen, sich auch nach unten weiterbilden. Also wir sind, muss man sich vorstellen, wir sind gerade eine Pyramide, wir sitzen auf der Spitze, ja, abgehoben. Aber ich kann mich jetzt beispielsweise nach unten weiterbilden. Also ich habe ja Tischler auch mit hier drin, ein bisschen in der Ausbildung oder auch ein bisschen Metall. Ich kann also auch dann später sagen, okay, ich gehe nur in den Tischlerhandwerk. Und dann
gehen also sie halt direkt mit der Spezialisierung hier an.
Ja, wir sind halt speziell, ja.
Ja, ihr seid speziell. Sehr schön. Erzähl doch mal so ein bisschen was über die Ausbildung an sich. Wo ist die Berufsschule? Wie oft seid ihr in der Berufsschule?
Also die Berufsschule ist in Ludwigsburg. Das liegt nördlich von Stuttgart, also in Baden-Württemberg. Und wir gehen zweimal im Jahr nach Ludwigsburg, so für 5 bis 8 Wochen in Blöcken. Und dort haben wir ein Wohnheim, wo all die ganzen Orgelbauer von Deutschland zusammen sind. Dazu kommen Klavierbauer und Blechblas- und Holzblasinstrumentenbauer und ja.
Das ist eine bunte Truppe.
Ja, das auf jeden Fall.
Und dann gibt es dann Keilereien zwischen den Gewerken?
Ja, meistens eher spaßhaft.
Also okay. Es gibt auch Verbindungen zwischen ihnen, also Verkupplungen, Verbindungen und sowas.
Aber ich dachte, wir die Orgelbauer versuchen natürlich auch wieder Leute von der dunklen auf die gute Seite der Macht zu holen. Ne? Ja, aber sonst über die Ausbildung. Ja, also sie geht 3,5 Jahre. Das ist jetzt nochmal hier an dem Rande. Mhm. Ja.
Ja. Man hat die Möglichkeit, viel rumzukommen. Es ist halt immer die Frage, wie viel man dann wirklich von den Ortschaften sieht, wenn man den ganzen Tag nur in der Kirche sitzt. Aber es hat schon was für sich. Auch ich habe es ja gemerkt, dass sie hier reingekommen sind. Ich habe einfach das Gefühl, dass es hier alles entschleunigt. Mhm. Einfach, wenn man durch diese großen, schweren Türen geht mit diesen Eisenklinken, ist halt in den Kirchen nicht anders. Es hat so einen Ruhepol in dieser schnelllebigen Gesellschaft.
Ja.
Jetzt haben wir ja viel über Ausbildung von euch gesprochen. Wie sieht es denn aus mit Ausbildern, Ausbilderinnen? Mhm. Was muss die für euch haben? Ihr habt, wie gesagt, vorhin schon von Familienbetrieb gesprochen. Wie ist das bei euch hier geregelt?
Ja, also wir haben an und für sich zwar einen Meister auf unserem Lehrvertrag stehen, aber eigentlich sind alle für uns nicht richtig zuständig, aber wenn wir halt eine Frage haben, dann gehen wir auch mal zu einem Gesellen oder so. Das ist uns eigentlich relativ, solange wir eine gute Antwort haben.
Ja, wenn man 5 Leute fragt, hat man dann aber auch 7 Antworten.
Mindestens, ja.
Ja. Naja, wir haben ja genug Meister in der Firma, oder?
Aber was muss ein Meister haben? Er muss schon, also er darf nicht oben drüber stehen, er muss auf einer Wellenlänge sein. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich sich auf einer Ebene trifft und nicht von oben noch 300 Stufen gehen muss, bis man dann endlich mal bei ihm ist. Er sollte Anforderungen stellen, aber realistische Anforderungen. Schon noch eine Schraube, einen Tacken mehr angezogen, aber nicht so, dass er abreißt. Geduldig. Weil nach Fest kommt ja schließlich ab.
Also er sollte geduldig sein, jemand, den man auch anspricht und nicht das Gefühl hat, der macht dich gleich runter. Also es gibt es ja, dass man dann Angst hat, hinzugehen, weil er sagt, du bist so bescheuert, wie kommst du nicht darauf, dass man, er sollte außerdem auch wirklich die Fähigkeit haben, einen das Wissen dann auch zu vermitteln, das man genau braucht, einen verstehen. Und jemand, der dann im richtigen Moment sagt, jetzt musst du erstmal die Sache verstehen und nicht Profit machen.
Mhm. Apropos Profit, ist das ein Job, der sehr viel mit Liebhabelei zu tun hat oder verdient man damit auch wirklich was?
Also ich möchte jetzt hier mal kurz unseren Herrn Eule, unseren Chef zitieren, der auch bei der Vorstellung zu mir gesagt hat, man redet immer von großen Geldbeträgen, was Orgeln angeht. Orgelbau ist und bleibt ein Leidenschaftsberuf. Das muss man einfach sehen, das muss man mit unterschreiben. Und man wird als Orgelbauer nicht reich. Das hat er auch gesagt. Und das können wir auch so unterschreiben, auch wenn das jetzt böse klingt, aber ja.
Und die Ausbildung wird aber schon vergütet für euch?
Ja.
Ja.
Und so nach Tarif an die Tischler ein bisschen angelehnt. Ich finde, man kommt damit gut über die Runden. Jetzt gibt es ja auch den Azubi-Mindestlohn, so dass das.
Also wenn man guckt, dass man früher für die Ausbildung bezahlt hat, sind wir schon ganz gut dran.
Kommt aber noch mehr dazu. Also wir kriegen Wasser in der Firma. Also Wasser musst du nicht kaufen. Wir kriegen Kaffee morgens.
Mittagessen wird gezahlt
Mittagessen wird bezahlt.
Solange man in der Ausbildung ist, das ist ziemlich gut.
Wenn wir irgendwo hinfahren, kriegen wir Spesen. Das reicht vollkommen aus. Wenn wir nach Ludwigsburg fahren, kriegen wir 100 Euro für die Fahrt. Und wir kriegen, also bis zu 100 Euro. Und
die übernehmen auch die Teilkosten der Unterbringung, was bei einigen unserer Kollegen auch nicht, also Berufsschulkollegen, die müssen halt die Unterkunft komplett alleine zahlen, was 6 Wochen lang ganz schön teuer werden kann.
Ja, geht mal 2,5 Monatslöhne gehen da schon mal drauf, ohne Abzüge.
Und es kommen noch die Tischlerkurse dazu, also TSM 1 und 2 hat die Firma auch bezahlt.
Ja, also wir machen, das ist jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das muss hier faktisch sein, wir machen sozusagen 2 Maschinenkurse, dass wir uns auch sicher fühlen. Die sind auch sehr gut, kann ich nur jedem empfehlen. Die werden auch von der Firma bezahlt.
Ja. Wie steht es denn eigentlich so um Mitbewerber im Bewerbungsverfahren? Also wie viele Leute bewerben sich so jedes Jahr auf so eine Ausbildung? Wie viele Ausbildungsplätze gibt es jedes Jahr hier?
Also
Hat sehr zugenommen in den letzten
Jahren. Ja, das stimmt.
Die Plätze oder die Bewerber?
Beides wahrscheinlich.
Die Plätze. Als ich hier angefangen habe, hieß es noch alle 2 Jahre 2 freie Stellen. Und jetzt ist es schon jedes Jahr 3 bis 4 Leute. Ja.
Aber wie gesagt, das hängt wahrscheinlich auch dann mit der Quote zusammen, wie viele dann da bleiben.
Frau Euler hat mir gesagt, als ich mich beworben habe, wenn jemand Orgelbauer werden will, dann will sie dem nicht im Weg stehen. Also, und bei mir war es, ich war sehr spät dran.
Okay, dann lasst uns doch zum Ende des Podcasts, wir haben so einen Blog, wir haben es W-Fragen genannt, kurze Frage, schnelle Antwort, ihr könnt euch ja entscheiden, wer die Antwort gibt und wir wechseln uns ab in der Fragestellung.
Genau, Frage Nummer 1 wäre, wie sieht das mit den Fristen aus? Wann muss ich mich bewerben?
Also Frau Oehle hat, ich habe sie vorhin nochmal gefragt, sie hat gesagt, es wäre natürlich, eigentlich Bewerbungsfrist ist Halbjahreszeugnis, aber darauf kann man sich nicht mehr verlassen, so ihre Worte. Es wäre aber schön, wenn es Februar sozusagen da wäre.
Wie lange dauert die Ausbildung zur Gesellin, zum Gesellen?
3,5 Jahre.
Wo wird es angeboten?
Also hier im näheren Umkreis haben wir Eule in Bautzen. In Dresden gibt es Wegscheider und Jämlich, 2 Firmen.
Mit Schule in Ludwigsburg?
Ja. Alle Schulen in Ludwigsburg.
Okay.
Ganz deutschlandweit.
Wie steht es um Übernahmechancen?
Ja, schon sehr hoch, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man jetzt sich nicht ganz, dann ja.
Wenn man es nicht mehr da.
Chefin sich nicht verdirbt.
Und für wen ist der Beruf geeignet? Vielleicht in Adjektiven, kurz und knackig?
Flexibel. Abenteuerlustig. Oktopus.
Oktopus?
Ja.
Ja, wir haben ein bisschen überlegt, wie der perfekte Azubi aussieht. Es wäre ein Oktopus. Weil er gelenkig ist, weil er alles halten kann, weil er Mixturen mit seinen Tentakeln abstecken kann. Und weil er in alle kleinen Orgelgänge reinpasst. In Orgeln ist nie viel Platz. Aber er muss auch groß sein, damit er überall rankommt. Also der Oktopus ist der perfekte Azubi.
Außerdem ist er schön weich. Wenn er irgendwie gegen eine Pfeife kommt, dann verbiegt sie nicht.
Und er hat auch keinen Fingerabdruck. Das heißt, es kommen keine Datschen dran, die dann auf den Bleilegierungen liegen bleiben. Das wäre perfekt.
Wie steht es denn um schulische Voraussetzungen? Braucht man einen Realschulabschluss mindestens? Werden auch Gymnasiasten gern gesehen? Wie ist das so?
Also eigentlich alles, was einen Abschluss hat. Wenn nicht sogar noch.
Wir hatten auch schon jemanden, der die Hauptschule nicht geschafft hat.
Also Abgangszeugnis sozusagen.
Aber es hat einen Vorteil, Gymnasium, also Abi zu haben, weil dann kann man einen Kurs, der nennt sich Management im Handwerk, MIH, machen und das ist dann die Teil 3 der Meisterprüfung schon, weil man kann sich manche Sachen aus der Schule anrechnen lassen und muss dann nicht in den Unterricht gehen. Zum Beispiel haben wir keinen normalen Englischunterricht, sondern fachspezifischen Englischunterricht. Also das ist schon, wo man dann richtig das lernt, was die anderen im Deutschunterricht, haben wir dann im Englischunterricht. Wir haben auch kein Deutsch, sondern stattdessen dann Wirtschaft und sowas.
Super, ja, dann danke für eure Zeit. Am Ende des Podcasts habt ihr, wie alle unsere Interviewten, die Möglichkeit, noch etwas zu sagen zu eurem Berufsfeld, zur Region, irgendwas, was ihr loswerden möchtet, wenn ihr schon mal das Mikro vor der Nase habt.
Ja, da würde ich sagen, macht Musik, ist erfüllt. Und wenn ihr wollt, kommt ihr mal reinschnuppern.
Ja, Und wenn ihr vorhabt, Klavierbauer zu werden, guckt euch vorher den Orgelbau an. Ne?
Downgrade immer geht immer sozusagen. Ja. Ja. Super, dann nochmal danke für eure Zeit. Für euch Zuhörerinnen gilt wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt mir doch eine E-Mail an robert@second-attempt.de.
Das nächste Mal sind wir beim Hörgeräteakustiker Stäudler in Görlitz. Bis dahin.
Ciao.